Vielen Dank für die Worte und für den Applaus. Es ist immer sehr angenehm, wenn man zu Beginn Applaus bekommt, dann hat man ihn schon gehabt, wenn er am Schluss nicht mehr kommt. Also, wir wollen dann gleich in das Thema gehen, weil die Zeit doch etwas kurz ist, eben Welt- und Menschenbilder der Psychologie, wobei man hinzufügen muss, dass es eigentlich ein Weltbild der Psychologie in dem Sinn nicht gibt. Ich werde das ähnlich machen wie heute Ingenieur Tröscher und es gibt nur diesen Weg, indem ich Ihnen aufzeige, welche Denkformen im Rahmen der Psychologie stattgefunden haben und welche heute tragend sind und hinweisen, wie heute eine Psychologie, sagen wir auch, morgen hin zu gestalten ist. Wir wollen gleich mit dem ersten Overhead beginnen. Sie sehen hier diese Grundeinteilung unserer Denkform von Welt und Mensch, Physis, Bios, Psyche, Pneuma, wie das auch auf unserem Programm steht. Und damit beginnen wir gleich und fragen uns, wie hat man in der Psychologie den Menschen gesehen, herauf bis heute? Dabei muss noch etwas gesagt werden, dass die Psychologie sich ja zunächst in der Philosophie bewegt hat und erst später dann ab Fechner von der Philosophie gelöst hat. Ich habe hier folgende Strukturierung, und zwar, wir haben Physis, Bios, Psyche, Pneuma. Zunächst haben wir nur die zwei Denkformen und das nenne ich die Denkform, die hippokratische Denkform. Hippokrates hat gesagt, man kann alle Reaktionen und alle Krankheiten auf den Organismus zurückführen. Auf der anderen Seite können wir Platon hinstellen und er hat die Seele als dynamisches Prinzip hingestellt. Und erst dann später, und zwar möchte ich hier Messmer nennen, der ja in der Schweiz und in Deutschland gleichermaßen war, nicht verstanden wurde. Er hat durch seinen tierischen Magnetismus, wir kommen dann darauf zurück, etwas völlig Neues in die Denkform hereingeführt, nämlich neben Körper und neben der Seele eine sogenannte andere Kraft im Menschen, die er zunächst tierischen Magnetismus nannte und damit kommt dann eine völlig neue Sichtweise und Betrachtung der Psychologie herein. Ich darf hier Ihnen noch einmal den Hippokrates zeigen und schauen Sie sich auch Messmer an, der große Mann, nicht verstanden, der eine neue Wende eingeführt hat. Damit kommen wir aber schon zur Psychologie, zur eigentlichen Psychologie. Und hier gehen wir zunächst im Bereich eben der hippokratischen Psychologie, nämlich dem Funktionalismus zur sogenannten Elementenpsychologie. Und bei der Elementenpsychologie haben wir am Beginn einen Mann, Gustav Theodor Fechner, der eben gesagt hat, die sogenannten menschlichen Reize müssen physikalisch gemessen werden. Es wäre aber falsch, würde man Fechner in diese Richtung hinein festlegen, denn er hat ja das berühmte Büchlein Fortleben nach dem Tode geschrieben. Nicht so sehr Fechner, der Vater der modernen Psychologie ist Wilhelm Wundt. Und Wundt hat nun versucht, den empirischen Weg neben der philosophischen Betrachtung zu gehen, um hier die psychischen Reaktionen des Menschen herauszufinden. Und dabei hat er gesagt, wir müssen Empfindungen und Wahrnehmungen vergleichen und wir müssen uns mit ganz kleinen Sachen, den sogenannten Elementen des psychischen Lebens befassen, nämlich zum Beispiel das Gedächtnis und das Denken. Und wir sollen sehen, wie wir beim Menschen das Denken und das Gedächtnis in etwa messen können und dabei herauszufinden, welche gesetzmäßig stehen dahinter. Also wann empfindet der Mensch so und wann denkt der Mensch so, bei welcher Vorgabe. Man gibt die Vorgabe und dann hat man die Reaktion eben gemessen. Nun, natürlich hat es zur damaligen Zeit auch andere gegeben, die haben gesagt, so einfach ist es nicht. Gedanken und Urteile können nicht einfach auf sensorische Reaktionen zurückgeführt werden, nicht einfach auf Sinneswahrnehmungen. Und er sagte dann, Elemente des Empfindens und des Wahrnehmens sind immer auch durch Furcht vom Gedanken und vom Urteil. Dies ist der stille Anfang der Psychologie. Also man hat nicht auf den ganzen Menschen geschaut, sondern auf diese kleinen Leistungen. Und da ist dann eine Richtung gekommen und die hat gesagt, machen wir die Sache wirklich ordentlich wissenschaftlich. Wissenschaftlich heißt naturwissenschaftlich. Und damit kommen wir zu einem ganz großen psychologischen Bereich, den sogenannten Behaviorismus, als der Verhaltensforschung. Und an der Spitze steht hier Pavlov. Er hat 1904 den Nobelpreis erhalten und er hat gesagt, ersetzen wir Gedanken und dergleichen jede psychologische Betrachtung durch die Physiologie und hat dann mit dem Hund gearbeitet. Also hier ist es mir gelungen, ein Bild aus der damaligen Zeit, in der Mitte Pavlov mit den Mitarbeitern und dem Hund. Und zwar, ganz eines hat er gesehen, das nennt man in der modernen Psychologie die sogenannte operante Konditionierung. Also, wenn man dem Hund, ich glaube, der Hund frisst eine Wurst, ne? Hält man ihm die Wurst vor, dann ist der Speichel gekommen. Aber nun hat man das folgendermaßen gemacht, man lässt eine Glocke läuten, hält die Wurst hin, nochmals Glocke läuten und nach einer gewissen Zeit braucht man die Wurst nicht mehr hinzuhalten, nur mehr die Glocke läuten zu lassen und der Speichel kommt. Das heißt, man kann in dieser Hinrichtung Lernprozesse vollkommen steuern. Während Pavlov mit dem Hund gearbeitet hat, hat man sich in Amerika, das ist nämlich John Watson, hat man sich in gleicher Weise damit befasst, aber man hat nicht den Hund genommen, sondern die Maus, beziehungsweise die Ratte. Und hat hier folgende Aussage gemacht, die schon bei Pavlov da war, das heißt, Tierversuche sind auf den Menschen übertragbar. Die Seele wird zur Funktion des Gehirns und die Persönlichkeit ist Produkt von Anlage und Umwelt. Damit ist gegeben, dass man alle Handlungen eben messen kann. Hier genau diese Stimulation der Maus, der Ratte, durch eben einen gewissen Schmerz, hat man sie gelernt, dass sie gewisse Tätigkeiten ausführt und nicht ausführt. Das nennt man eben Bestrafung und wir kommen dann hin, noch in der Verhaltensforschung später dann weiter ausgeführt, nämlich in der Lerntheorie ausgeführt, in besonderer Weise vorangetrieben durch Herbert Spencer, der nun gesagt hat, wir sind jetzt soweit, die Physik ist die echte Wissenschaft und wenn wir in der Psychologie anerkannt werden sollen, müssen wir auch den Weg gehen, wir sollen einfach die Psychologie mit Begriffen der Physik ausstatten, um exakt zu sein. In diesen Bereich herein kommt ein ganz großer Mann, der Amerikaner Skinner. Er hat sich mit dem Studium des Verhaltens befasst, das heißt Studium des Verhaltens als Reaktion auf die Umwelt. Man spricht dabei auch von der sogenannten Skinner-Box, das heißt, man kann nur messen, was im Menschen hineingeht und man kann nur messen, was hinausgeht. Also wir brauchen nur zu messen den Reiz und auf der anderen Seite die Reaktion, dann wissen wir, wie der Mensch auf den Reiz reagiert. Wir haben klare Messungen, wir haben klare Aussagen. Dabei ist noch die Möglichkeit, dass durch Reizverstärkung bis zu einem gewissen Grad hin sozusagen die Reaktion gesteigert werden kann oder durch sogenannten negativen Reiz, sprich Zuführung von Schmerz. Allerdings bei einem Masochisten sieht das anders aus, würde der Schmerz in normaler Form sozusagen Lust erzeugen, also wenn Schmerz erzeugt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Handlung nicht mehr ausgeführt wird. Und so kann man durch positive Verstärkung Handlung sozusagen fördern. Durch negative Verstärkung, sprich negativen Reiz, kann man Handlungen ausschalten. In dieser Zeit hat man immer auf der linearen Ebene gearbeitet. Und dann ist ein Mann gekommen, nämlich Wiener, der die sogenannte Kybernetik hereingeführt hat. Eine Vorstellung, die eben dahin geht, dass man, wenn man ein Ziel erreichen will, einmal den Ist-Zustand genau misst, das Ziel setzt, den Reiz gibt, das Ziel annähern lässt und dann sofort misst, ob der nächste Schritt mit dieser Verstärkung gehen soll oder ob diese Verstärkung geändert werden soll. Hier ist zum Beispiel ein Thermostat dargestellt, nicht der in einer sogenannten Rückkopplung, wenn ich hier 25 Grad haben will, ich drehe da auf und dann kommt hier die Rückmeldung, da ist 25 Grad und dann kann ich das hier schließlich einpendeln, dann kommt es zu einem sogenannten Kreislauf, also der Thermostat reguliert die Wärme. Und in gleicher Form sei dies möglich auch beim Menschen. Man muss hier nur einen sogenannten Regelprozess hereinführen. Das heißt, die Reaktion misst man und man schaut, ist diese Reaktion so groß und geeignet, um dieses erzielte Ziel oder diese Leistung zu erreichen. Wenn nicht, wird man die positive Verstärkung verstärken. Beziehungsweise abschwächen. Hinzu kommt, das hat riesig praktische Momente. Zum Beispiel nehmen wir an, positive Verstärkung wäre zum Beispiel auch ein Lob. Oder wenn jemand diese Leistung tätigt, gebe ich jemand 100 Mark. Also, dann hat sich aber herausgestellt, das ist vor allem bei Lob sehr schlecht und das können Sie fürs Leben mitnehmen. Wenn Sie bei einer bestimmten Leistung Lob spenden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leistung getätigt wird, eben größer. Aber wenn Sie einmal das Lob nicht spenden, ist Enttäuschung und das nennt man negative Verstärkung und die Person ist frustriert, weil sie das nicht bekommen hat, wird aggressiv werden und Sie haben es schwieriger. Daher, wenn Sie loben, tun Sie immer hier einen Zufallsgenerator herein, sodass die Person nie genau weiß, wann das Lob kommt, dann bleibt sie ewig auf Trab und sie haben nicht die Angst in sich, dass Frustration bei ihrem guten Willen eintritt. Diese ganze Sache hat man dann natürlich übertragen in einer anderen Form auf die sogenannte differenzielle Psychologie, die diagnostische Psychologie. Allerdings hat man hier gesagt, so einfach geht es nicht. Wir können nicht jeden mit der Nadel in den Hintern stechen, damit der Fuß sich bewegt, sondern wir müssen hier Leistungsformen zusammenfassen. Und daher hat man auf ein Mittel gegriffen, das in einer anderen Form liegt, nämlich hat die Statistik hergenommen und hat eben solche Intelligenztests, Leistungstests und dergleichen verfasst, um dann die Mittelwerte herauszuholen. Und durch diese Mittelwerte hat man dann gesagt, wie das heute bei diesen ganzen Umfragen der Fall ist. Also man hat eine große Umfrage gemacht. Alle Österreicher nicht sagen, dass die Deutschen nun durch EWR hier geradezu wiederum einwandern werden. Tirol wird von den Bayerbaren überfallen. Aber dann trifft man einen Bayer und sagt, nein, das habe ich nicht, das ist nicht mein Gedanke, denn ich habe Angst, dass die Tiroler Bayern überfallen. Das heißt, er liegt außerhalb des Mittelwertes. Und durch diesen Mittelwert ist etwas sehr Schönes gekommen. Man hat Grundformen der Leistung der Menschen zwar heraufholen können, andererseits ist die Individualität über einen Leisten geschlagen worden. Es ist nicht gesagt, dass der Einzelne das hat. Damit kommen wir zu einer anderen Richtung, nämlich zur Gestaltpsychologie. Man hat hier nämlich gesehen, und das war der Philosoph Ehrenfels, der heute schon einmal in diesem Zusammenhang genannt wurde, Gestalten sind nicht die Summe ihrer Elemente. Das Einzelelement erhält den Sinn vom Ganzen. Das Erlebnis hat einen Zug zur guten Gestalt. Das ist eine unendliche Aussage, womit gesagt wird, dass das psychische Leben des Menschen sozusagen eine Gestaltstruktur hat, das Empfinden des Schönen, das Stimmenden und dergleichen, das ist etwas, was im Innern erzeugt wird. Ich muss hier auch Felix Krüger nennen, der eben gesagt hat, ein strukturiertes Seelenwesen ist eine reale Voraussetzung für alle psychischen Phänomene. Das heißt, die Struktur liegt im Innern und von dieser Struktur aus wird die Welt betrachtet. Ich möchte hier nur noch eines hereinfügen, das ist nämlich, geht auf Descartes zurück, der eben glaubte, dass die Information über unsere Umwelt von den Augen aufgenommen werde und über die Stränge im Gehirn in der Zirbeldrüse gelange. Es hat dies physiologisch eine gewisse, auch aktuelle Bedeutung, aber das Grundprinzip ist hier ausgesprochen praktisch, ist die Sinneswahrnehmung es, die das bestimmt. Hier möchte ich einen Mann nennen, der 1967 gestorben ist, das ist Professor Wolfgang Köhler, weil ich das große Glück hatte, in Freiburg bei ihm noch eine Gastvorlesung zu hören. Er hat allerdings sich mit den Affen befasst und versucht, die Affen zum Lernen zu bringen, ist aber auch in diese Gestaltpsychologie einzureihen, nämlich die da sagen, nicht die Summe der Reize auf den Sehnerv ist für die Wahrnehmungseindruck entscheidend, sondern ein Ordnungsprinzip, das gestalthafter Natur ist. Hier möchte ich Ihnen etwas zeigen, da sehen Sie eben diese... Wenn Sie jetzt hierher schauen und den Mund anschauen, sehen Sie eine alte Frau. Schauen Sie jetzt hier hinauf und die Nase, sehen Sie das? Dann sehen Sie eine junge Dame. Können Sie das? Schauen Sie hier, das ist die Nase. Dann sehen Sie eine junge Dame, hier das Kinderdame, das ist der Hut, das ist die Dame. Wenn Sie hingegen das Bild anders ansehen, dann sehen Sie hier eine ganz große Nase, die heruntergeht, hier ist der Mund, nicht? Und dann sehen Sie eine alte Frau mit einer Haube. Das heißt, nicht nur optische Täuschung ist hier gegeben, sondern es ist auch dieser Beobachtungszug zur Gestalt. In dieser Richtung gibt es unendlich viele Bilder, die sogenannten Bildergänzungsmethoden beruhen auf dieser Form. Hier ist nun eine ganz andere Richtung gekommen. Und da hat man gesagt, das ist alles ganz schön. Man hat diesen inneren Bezug, man hat das zur Gestalt und damit komme ich zur phänomenologischen Psychologie als Form, sondern man hat hier gesehen, nein, nicht nur was außen auf den Menschen einbricht, sondern der Mensch hat den Inneren ganz urpersönliche Wünsche.
Und das ist eine Karikatur, wunderbar. Also dieser gute Mann hat Gicht. Er kann nicht mehr aufs Pferd. Aber er hat den Wunsch, auf das Pferd zu kommen. Von außen ist dieser Wunsch überhaupt nicht gegeben. Er will auf das Pferd. Das ist ein in seinem Inneren herrschender Wunsch. Und die heben den Herrn auf das Pferd. Dann fühlt er sich glücklich, trotz der Schmerzen seiner Gicht. Und damit ist eine Grundaussage der sogenannten phänomenologischen Psychologie: Die innere Erfahrung ist jeder äußeren ebenbürtig. Und das ist ein ganz großer Mann, der diese Wende hereingebracht hat zum Blick nach innen, William James. Und er hat gesagt, Bewusstsein ist von Geburt an Bewusstsein einer großen Vielfalt von Dingen und Beziehungen. Das heißt, im Inneren hat man schon so etwas wie ein kleines Weltbild, in dem das Außen eingeordnet wird und das Einzuordnende auch gestaltet wird. Hier hat auch die Philosophie einen großen Einfluss genommen, Edmund Husserl, der nämlich gesagt hat, was sich in der Intuition originär darbietet, einfach hinnehmen, als was es sich gibt. Also voll ins Innere hineinhorchen. Und von den vielen Leuten in dieser Hinsicht möchte ich unsere liebe Frau Dr. Gerda Walter nennen, die bei so vielen Imago-Mundi-Kongressen war. Sie hat das unübertroffene Buch geschrieben, Phänomenologie der Mystik. Und ich habe das heute mittags erzählt, weil ich vorhin Husserl auch erwähnt habe, hat mir Gerda Walter, sie ist Husserl-Schülerin, Mitschülerin Edith Stein, Konrad Martius und Gerda Walter, das große Kleeblatt von Husserl. Und sie war eine Tochter eines wohlhabenden Arztes. Im Ersten Weltkrieg war Bohnenkaffee selten. Husserl hat einen etwas schwachen Blutdruck. Um 9 Uhr kommt er erst so langsam zum Denken anfangen. Und dann hat er gesagt, Gerda, bring mir Bohnenkaffee. Dann mache ich Ontologie daraus. Weil dann ist der Blutdruck gestiegen. Wir kommen dann zurück und die Sache ist bei ihm rascher vorangegangen. Wir kommen nun zu einem anderen Bereich der Psychologie und damit bin ich schon mit der phänomenologischen Psychologie im Bereich der sogenannten platonischen bzw. geisteswissenschaftlichen Psychologie, die im Inneren ein Erlebnismoment, sprich Seele im weitesten Sinne, annimmt. Und hier ist ein Mann zu nennen, nämlich Diltay. Ich habe hier ein Bild, wo ich ganz links herüber Spranger habe, hier den großen Sozialpsychologen Kurt Lewin und hier ist, das ist Stern und das ist Allport. Aber Diltay hat nämlich vorher gesagt, Erfassen des jeweils Besonderen eines Menschen in seiner historischen Erscheinungsform ist notwendig. Also nicht nur Innenschau, nicht nach außen Stimulation, sondern der Mensch ist eingebettet in die Geschichte und wir müssen den Innenraum, den Außenraum auch sehen in Zusammenhang mit der Geschichte des Menschen und hierzu gehören die Psychologen Spranger, Klages und Allport. Und hier habe ich eben Stern, Lewin gehört nur am Rande in diesem Bereich. Damit komme ich aber zu etwas völlig Neuem, und zwar zur sogenannten Tiefenpsychologie. Der Vater dieser ganzen Richtung im Ansatz ist Paracelsus, dessen 500. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird, hat er doch von 1493 bis 1541 gelebt. Und er hat damals schon so etwas vom Magneten, sprich Bioenergie, gesprochen. Und es war dann Mesmer, der bei der Heilung von Hysterikern vom sogenannten tierischen Magnetismus sprach. Und es ist sonderbarerweise, dass es ein englischer Uhrmacher war, Kimbe, der eben gesehen hat, was eigentlich Mesmer anwendete, das war Hypnose. In diesem Zusammenhang muss ich etwas noch hinzufügen. Und zwar, warum ist es zu diesem Denken gekommen? Hypnose, der Begriff, stammt von James Braid, 1943. Warum hat man sich dann mit dieser Sache besonders befasst? Vor allem hat die riesige spiritistische Bewegung, die 1848 von Amerika ausgegangen ist, wir sprechen am Samstag darüber, eine unendliche Form der sogenannten psychischen Automatismen auf den Plan gerufen. Die Tischchen sind nur so dahin geflogen. Verschiedenste Leute sind in einem Zustand, was man heute sogenannte Spaltpersönlichkeiten und dergleichen nannte. Und leider habe ich hier kein Bild. Das ist mir durch die Binsen gegangen. Ich habe das Bild zu Hause, aber die Aufnahme war nicht entsprechend. Wir müssen hier einen Mann nennen, nämlich Eduard Hartmann, der 1869 das Buch Philosophie des Unbewussten geschrieben hat. Und er hat gesagt, dass im Unbewussten eine sogenannte Allenergie steht, im Menschen eine Allenergie, man kann es das All nennen, oder auch das Unbewusste. Das ist wichtig, wenn wir dann von C.G. Jung sprechen. Nicht so sehr bewusste Funktionen der Wahrnehmung oder bewusstes Erfassen, als vielmehr unbewusste Triebkräfte, deren Grundsubstrat nicht ein substanzieller Seelenbegriff ist, also nicht ein Seelenbegriff wie Platon, sondern verschiedene Energiebereiche bildet. Aber diese Energiebereiche lassen sich nicht auf Physik oder Physiologie zurückführen, sondern sie haben eine eigene menschliche Qualität und damit ist eine neue Form neben dem Körper und neben der Seele eine neue Energieform, nämlich die sogenannte Energie des Unbewussten, hereingekommen, die zu völlig neuen Denkformen geführt hat. Damit sind wir schon bei Sigmund Freud. Sigmund Freud beginnt nun im Blick auf das Ganze einen Aufbau der Person und er unterscheidet zunächst zwischen Bewusstsein, das ist die Wahrnehmung nach innen und außen, dann gibt es das sogenannte Vorbewusste. Das Vorbewusste, das kann erinnert werden, also was ich so in etwa rasch erinnern kann, was ich sofort rufen kann, ist Vorbewusstes. Und dann kommt hier der von schon bei Hartmann formulierte Begriff des Unbewussten herein. Und dieses Unbewusste ist ein energetischer Informationsteil, der nicht mehr direkt zugänglich ist, sondern nur indirekt durch die sogenannte freie Assoziation beziehungsweise durch die Traumdeutung. Dann bringt er noch einen anderen Begriff herein, nämlich das Es. Wir haben heute schon davon gehört, das ist praktisch, könnte man es nennen, die sogenannte Urenergie. Aus dem bildet sich heraus, dass ich muss ständig kämpfen gegen dem chaotischen Es, um den Eigenstand zu wahren. Allerdings wird das Ich zu stark, verliert der Mensch an Lebensdynamik und Spontaneität. Und dann kommt noch das sogenannte Über-Ich hinzu. Dieses entsteht später. Und zwar, ich kann das nicht im Einzelnen ausführen, durch die Überwindung des sogenannten Ödipus-Komplexes, sprich, dass das Kind in der Entwicklung das Weltbild des Vaters in sich aufnimmt und das Mädchen die Vorstellungswelt der Mutter Und diese Vorstellungswelt als moralische Instanz ist das sogenannte Über-Ich. Hinzu kommt noch ein wesentlicher Begriff, nämlich der Begriff der Libido als Lebensenergie, der bei Freud doch mehr die Färbung einer Sexualenergie hatte. Etwas, was wir hier sehen müssen bei Freud, ist, dass er auch eine Entwicklungspsychologie aufgebaut hat, während die anderen nur die Reaktionen betrachten. Allerdings geht seine Entwicklungspsychologie nur bis zur Pubertät, ist eigentlich eine Form der Sexualentwicklung. Schließlich hat er sich auch mit der Gesellschaftspsychologie befasst. Hier nur ganz kurz, es gibt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei. Ich identifiziere mich mit der Person, zum Beispiel, ich bin kein Sänger, etwas geht, aber liebe die Musik. Es kann daher vorkommen, dass ich vor dem Fernseher einer guten Sängerin beziehungsweise einem Sänger Kusshändchen zuwerfe, im Sinne der Identifikation, weil ich mich dadurch erhaben fühle, am stärksten kommt das zum Ausdruck, wenn eine Fußballmannschaft eines Landes gewinnt, fühlen alle sozusagen ein gehobenes, das nennt man Identifikation. Das andere ist gegeben durch den Feindbezug, indem ich einen Feind habe nach außen, hält die Gruppe mehr zusammen. Das wollte ich noch hinzufügen, dass hier nach dem Denken von Freud aufgrund seiner Über-Ich-Konstellation Religion eine Projektion ist. Das heißt, wer nicht in der Lage ist, die Probleme auf der Welt zu lösen, der verlagert sie in den Himmel. Und die Moral ist eine Introjektion des Über-Ichs. Jetzt kommen wir zur, hier sehen wir noch einmal, ja, kann ich ruhig hereingeben, also das Ich, das Es, das Über-Ich, man sieht, wie die gegenseitig stehen, die in einem ständigen Kampf. Das Über-Ich muss sich gegen das Es und gegen das Ich behaupten, das Es ebenso gegen das Über-Ich und das Ich. Und in dieser Dynamik ist der Lebensfluss gegeben. Wird das Über-Ich zu stark, wird die Freiheit des Ich zu schwach, wird das Über-Ich vollkommen schwach, läuft es Gefahr, vom Es überrumpelt zu werden, verliert die Kontrolle, und daher ist in diesem Ausgleich praktisch der sogenannte Friede gegeben. Anders die Individualpsychologie, nämlich Alfred Adler. Eigentlich gehört er in die Sozialpsychologie, aber ich nehme ihn hier herein. Er war ja mit den Leuten zusammen und er hat sich mit der Persönlichkeit befasst. Und hier hat er ganz nüchtern eben ins Leben hineingehorcht und hat hier eine Persönlichkeitstheorie folgendermaßen aufgebaut. Es gibt nun einmal ein Minderwertigkeitsgefühl. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das normal ist. Wer kein Minderwertigkeitsgefühl hat, hat keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Das Minderwertigkeitsgefühl ist der Ausgangspunkt, dass man eben das überwinden will. Persönlichkeitsformung ist daher Überwindung des Minderwertigkeitsgefühls. Und dazu brauchen wir Folgendes, das Machtstreben. Machtstreben ist vollkommen normal. Echtes Machtstreben heißt nichts anderes als persönliche Entfaltung. Diese Entfaltung muss grundsätzlich darauf hingehen, dass man in der Gemeinschaft und in der Beruf und in der Liebe sich wohlfühlt. Wer in Gemeinschaft und Beruf und Liebe sich wohlfühlt, der ist psychisch gesund und hat einen Entwicklungsgrad erhalten. Dabei sind die Grade der Aktivität verschieden, nämlich dazu ist notwendig Bildung und Formen des Gemeinschaftssinns muss entfaltet werden und hier ist der normale Aktivitätsgrad ist für ihn der soziale Typ. Bei ihm geht die Gemeinschaft dem Individuum vor. Hingegen anormal ist der Herrscher, aber nicht nur der Herrscher, sondern auch der sogenannte Drückeberger. Etwas, was wir heute beim Vortrag von Professor Zeyer anklingen haben gehört, das ist die Individualität. Jeder muss seinen Lebensstil haben. Das Gesetz der individuellen Bewegung, die Entwicklung des eigenen Lebensziels und die Entwicklung des eigenen Lebensstils, weil jeder Mensch ein Urindividuum ist, von Ferne erkennt man ihn schon an der Bewegung. Großen Erfolg hat der Herr Adler im Bereich der Pädagogik gehabt. Jetzt gehen wir weiter zum umfassenden System, nämlich zur analytischen Psychologie C.G. Jungs. Ich muss auf der Uhr schauen, damit ich zeitlich bleibe. Es sieht nicht so schlecht aus, denn hier muss ich etwas ausholen. Vielleicht, Sie wissen, Jung hat in einem Lebenskrach sich von Freud getrennt. Es waren zwei Welten. Freud war an und für sich noch Mechanist und er hat geglaubt, dass man vielleicht mit Biochemie schließlich doch alles lösen kann, während Jung war ein Mann, der tief in der Alchemie, im indischen Denken, man könnte sagen, bis in die Esoterik hinein war. Und hier sehen wir ganz kurz zunächst einen Begriff, den er hereingeführt hat, die Persona. Also wir sehen zunächst das Ich. Das Ich hat die Fähigkeit zu fühlen, zu empfinden, zu denken und die Fähigkeit zur Intuition. Das Ich ist umgeben von der Persona. Persona ist nichts anderes als das ursprüngliche Wort der Persona, nämlich Maske. Das heißt, Persona einerseits ist die Vorstellung, die ich von mir mache, die sogenannte individuelle Persona, nämlich ich denke, ich bin der König von Kalifornien, das ist meine Persona. Und dann gibt es die soziale oder die Persona der Umgebung, das heißt, was die Leute um mich herum denken, die denken vielleicht, ich sei der Urdepp dieses Jahrhunderts. Nicht so kann das differieren, was die anderen von mir denken und was ich selbst denke. In diesem Bereich kommt dann bei Jung noch hinzu, ähnlich wie bei Freud, nämlich das Unbewusstsein. Und zwar unterscheidet er zwischen Bewusstsein, das ist das Bewusstsein, und schließlich Unbewusstsein. Dabei hat er nicht das Vorbewusstsein wie zum Beispiel bei Freud, sondern er spricht von einem sogenannten persönlichen Unbewussten. Und im persönlichen Unbewussten ist all das, was vergessen wurde, das Unterdrückte und so weiter, das ich aber durch Erinnerung heraufholen kann. Schwieriger wird es mit dem sogenannten kollektiven Bewusstsein, das mehrere Zonen hat. Erstens die Zone der Emotionen, dann die Zone der Invasion, also wo auf mich sozusagen psychische Kräfte gegen meine Gestaltungskraft eindringen und sich die Neurosen und die Psychosen bilden und schließlich die Zone des Nicht-Bewusst-zu-Machenden, die er als zentrale Kraft bezeichnet. Damit kommen wir zu einem, ja, wir können das nächste Bild hier nehmen. Ich möchte aber doch hier dieses Bild herein zeigen, denn hier hat Jung einen ganzen Aufbau praktisch der Entwicklung gebracht. Und das ist hier die zentrale Kraft. Man könnte das All von Eduard Hartmann nennen. Das ist die Allpsyche, Raum und zeitlos. Und hier strömen Energien hinauf. Sie sehen, hier ist die isolierte Nation als Gruppe. 2 und 3 Nationalgruppen, Einzelgruppen, wie zum Beispiel Europa. Dann hat er das Individuum, das ganz droben ist. Hier die Höchstform ist das Individuum. Das Individuum lebt in einer Familie, die Familie in einem Stamm, der Stamm in einer Nation. So gehen diese Punkte herunter. Die Nation in einer Volksgruppe. Dann gibt es herunten, geht man über die Volksgruppen hinaus und hier sind die menschlichen Urahnen, die auch von der psychischen Energie haben. Dann sind die Tierahnen und schließlich ist die zentrale Kraft, das ist die Psyche, die alles speichert. Wenn der Mensch stirbt, kehrt die Kraft wiederum hier zurück. Das ist noch eine ganz andere Angelegenheit, nämlich Jung hat hier den Gedanken der Archetypen, das wird jetzt etwas schwierig. Hier 4 sind die Archetypen und ihre magnetischen Kraftfelder, wenn wir heute am Vormittag von Ingenieur Dröscher denken, die oft die Ich-Inhalte aus ihrem Weg biegen und an sich ziehen. Das heißt, Archetypen sind Urbilder, zum Beispiel ein Archetyp ist die Mutter, die Anima. Und es kann sein, wenn hier ein gewisses ähnliches Ereignis ist, dass diese Anziehungskraft so stark ist, dass dann die Person ein sogenanntes Muttererlebnis hat. Diese Archetypen haben sich von Anfang an gebildet und sind nicht das Produkt des Lernens. In diesem Zusammenhang kommt dann, das wurde heute schon genannt, der Begriff der Synchronizität, nämlich, dass ein ähnliches Ereignis nach außen sich ereignen, im Inneren vorbildhafte Struktur haben, durch die Anziehung sozusagen das Ereignis in eine volle psychische Wirklichkeit bringt. Damit sind wir zur sogenannten Persönlichkeitsformung vorgerückt, nämlich wir müssen hier auch bei Jung den Energiebegriff sehen, das ist der Libido-Begriff, eine psychische Energie, die Trieb, Wunsch, Wollen, Gegensatz, Struktur und Selbsterhaltungskraft in sich bringt. Dann kommt die Formung des Selbst. In der Individuation, das heißt in der persönlichen Selbstentfaltung, muss der Mensch zunächst mit dem Schatten in Verbindung treten. Das sind seine Fähigkeiten, die er nicht schon entfaltet hat. Zum Beispiel, er ist ein intuitiver extrovertierter Typ, dann hat er den Typ des introvertierten Intuitiven in sich vernachlässigt und um das 30. Lebensjahr, Mitte 30, muss man sich nach innen wenden und trachten, die eigenen Fähigkeiten, die nicht nach außen ausgebildet wurden, zu entfalten, um die Persönlichkeit so zu weiten, dass man sich mit zurechtkommt. Einen anderen Begriff, und das heißt es auch hier zu entfalten, ist die Form Animus Anima. Das heißt, die Frau muss in sich den Animus entfalten. Ich habe das in einer Rezension, habe fast alle Bücher von Jung besprochen, so ausgedrückt, für die Frau gilt, hast du nicht den Mann in dir geboren, wirst du niemals weiblich sein. Für den Mann hast du nicht die Frau in dir geboren, wirst du niemals männlich sein. Das heißt, ich muss in mir drinnen, habe ich den Archetyp Frau als Mann, der natürlich nicht so groß sein darf, dass er meine Identität überfordert, was stattfindet beim sogenannten Transsexualen, dem, der hat eine Überformung, zum Beispiel beim Mann der Anima, er will eine Frau sein. Ich muss das entfalten, ich habe ein Urbild der Frau in mir. Wenn ich das nicht entfalte in mir, kann ich die Frau nicht verstehen. Umgekehrt. Also schaut sie in euch hinein, dann wird man schließlich sehen sie, wie ist das Verhältnis zur Frau zum Mann. Denn letztlich sagt er, was immer ich empfinde, empfinde ich in mir selbst. Als weitere Identifikation ist noch die Identifikation des Mannes mit dem alten Weisen als die Höchstform und dann die Identifikation mit der großen Mutter. Diesbezüglich könnte heute gestritten werden. Und schließlich muss der Mensch zum Selbst kommen. Die Entwicklung ist vollendet, wenn der Mensch zu sich selbst kommt. Damit kommen wir nun in unsere Schlussbetrachtung hinein. Und wir müssen hier, vielleicht geben wir einmal das Bild ganz herauf, dass wir, ja, es genügt hier so kurz, damit wir das einmal ganz sehen. Oder wäre es vielleicht noch möglich, wenn Sie das erste Bild ganz am Anfang noch hingeben, damit Sie dies, ja, gehen wir das andere weg und so. Wir kehren zurück. Wir haben jetzt gesprochen über die hippokratische Linie, über die geisteswissenschaftliche Psychologie, über die Tiefenpsychologie. Und ich stelle nun auf, dass es notwendig ist, in Zusammenfassung all dessen, was heute in der psychologischen Forschung ist, dass man an und für sich, der Begriff ist nicht ganz glücklich, von einer sogenannten Kosmopsychologie sprechen sollte. Man muss Physis, Bios, Psyche und Pneuma alles integrieren und damit kehren wir zum anderen Bild zurück. Und zwar, der Mensch wird nicht auch von der Physis beeinflusst. Ich möchte hier nur hervornennen die Spurenelemente, Eisen, Blei, wie sehr diese Formen auf die Psyche des Menschen Einfluss haben, die Stimmung und dergleichen, ist unendlich. Der gesamte Kosmos, Baubiologie und alles, was hier hereingehört, hat einen großen Einfluss. Ich möchte hier nur an die klimatischen Einflüsse denken. Noch mehr ist es natürlich im biologischen Bereich. Das haben wir heute schon gesehen. Das geht auf Sperry zurück, der hier bei Epileptiker die Brücke eben durchschnitten hat. Und dann hat man gesehen, dass Erkennen und Verhalten völlig verschieden werden. Wir haben heute ein Bild in dieser Form gesehen. Hier ist die Brücke durchbrochen. Da ist die rechte Hirnhälfte, hier die linke. Das wurde auch schon gesagt. Hier ist mehr das Ganzheitliche, hier mehr das Begriffliche. Man muss heute offen sagen, dass man in diese Richtung oft sehr grobschlächtig spricht und alles erklären will. Aber in diesem Fall ist es so, er erkennt B ganz genau den Buchstaben, aber kann nicht sagen, dass es B ist, sondern sagt R, weil er in diesem Fall optisch nur mit diesem Auge das sieht und dann hier nur mit dieser Hirnhälfte das erfasst. Sie sehen, wie stark der biologische Einfluss ist. Man ist heute in der Lage, durch dieses sogenannte Brain Mapping vor allem auch den Blutfluss der einzelnen Hirnreaktionen Regionen, bei gewissen Stimulationen, bei einzelnen Denkformen und dergleichen sehr genau herauszufiltern, sodass man zum Teil schon so weit kommt, zu sagen, mit 70-80%, das ist ein Neurotiker. Besonders hilfreich ist dies im Bereich der sogenannten Depressionsforschung, monopolare oder bipolare Depression, das heißt, ob man nur depressiv oder ob man depressiv und manisch ist, kann man mit dieser Hilfe durch sogenannte Markierer im Gehirn und in dieser Form eben durch ein Computerprogramm, wo das dann in Farbformen umgesetzt wird, verhältnismäßig riesig viel schon erreichen. Also damit sehen Sie, dass der biologische Bereich für das psychologische Erkennen von großer Bedeutung ist. Hier sehen wir nur eine Form, wie zum Beispiel das Saugen des Kindes, wie sich das in den vielleicht etwas schärfer nicht nur physiologisch in den verschiedenen Bereichen auswirkt, damit es überhaupt zu einer Milchsekretion kommt, nicht die Uterusmobilität und dergleichen. Das ist rein die psychologische Reaktion. Wenn Sie hier noch von der verstehenden Psychologie tiefenpsychologisch noch hereingehen, der Anblick einmal des Ästhetischen der Mutter, die innere Freude und was hier alles an Hoffnung und Zukunft sehen, dann sehen Sie ein mächtiges Form der biologischen und der Zusammenwirkung. Dies zeigt, und das sind so viele Untersuchungen, die menschliche Fürsorge, die ein Patient durch das Krankenhauspersonal erfährt, ist für seine Genesung oft genauso entscheidend wie die medizinische Behandlung. Das wurde heute Vormittag angesprochen. Ich bin überzeugt davon, dass es eine sogenannte Bioenergie gibt, sonst könnten wir ja einen Ionenschleuder statt Streichleinheiten nehmen, das braucht es. Aber dass dies auch auf eine gewisse Entfernung hin übertragen ist, wir wissen ganz genau, und das wurde heute auch bei den sogenannten Alphawellen und dergleichen gezeigt, dass durch die Zuwendung muss hier ein Einheitsgefühl entstehen, dann schwächt sich die sogenannte Beta-Wellensituation ab und damit ist eine größere Begegnung möglich. Ich möchte eines der komplexesten Phänomene, das tief in den psychologischen Bereich hineinwirkt, ist der Schmerz. Ich kann das nicht alles aufzählen, aber wir wissen, Schmerz ist nicht ein rein physiologisches Phänomen. Man kann Schmerz auch psychogen völlig ausschalten, sodass hier ein großes Zusammenwirken ist. Damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, den wir sehen müssen. Also zunächst einmal haben wir hier die Physis wirkt, der Bios muss betrachtet werden, die Psyche muss hier betrachtet werden, dann die ganzen Formen der Intuition, des Begriffsbilden, was ich als geistige Tätigkeit nenne. Und dann haben riesige Untersuchungen weltweit gezeigt, dass in allen Menschen noch zwei Grundformen des Erlebnisses sind. Das ist die sogenannte ozeanische Selbstentgrenzung, die unendliche Sehnsucht in die Weite hinaus und hin die sogenannte angstvolle Ich-Auflösung. Man hat Angst, dass das Ich zugrunde geht und da bilden sich so Angst gestalten und jemand kann daher völlig ohnmächtig werden. Daher muss man zwischen diesen beiden eine sinnvolle Synthese der Orientierung finden, um überhaupt im psychischen Raum bestehen zu können. Ich habe nur noch eine Minute und daher kann ich Ihnen das von der modernen Psychologie nur mehr so nennen. Die Information geht hier durch ins Kurzzeitgedächtnis, wenn nichts Neues ist, ansonsten ist hier der sogenannte Filter bzw. die ideative Verarbeitung, wenn etwas ist, wird zurückgefragt, ist das gefährlich? Und was mit der Emotion verbunden ist, geht in das Langzeitgedächtnis. Damit komme ich zum Schluss. Sie sehen, wenn wir heute Psychologie betreiben, müssen wir zum Kosmosmenschen der Hildegard von Bingen kommen. Die hat das alles zusammengefasst. Ich darf Ihnen sagen, was ich über die einzelnen Formen der Psychologie gesagt habe. Die haben alle positive Ansätze. Die Psychologie und die Erforschung des Menschen in der Zukunft ist für keinen einzelnen Psychologen mehr möglich. Hier gibt es nur interdisziplinäre Arbeit vom Physiker, Psychologen, Biologen, Psychologen bis hin zum Philosophen, Theologen und dann die verschiedensten Formen der Bewusstseinszustände. Nur wenn es gelingt, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, weil der nur die Reize erforscht und der in tiefen Psychologie hinunterschaut, sondern sagen, jeder hat ein Revier, das er ohnehin nie ausloten kann. Wenn wir das zusammenfügen, werden wir vom Menschen mehr verstehen. Und wenn das Ihnen reicht, dass ich diesen Überblick so rasch gemacht habe, darf ich mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, sofern Sie nicht geschlafen haben, weil ich die Öffnung Ihrer Augen nicht sehen konnte. Vielen Dank. Sehr viel Spaß. Alles harmonisch.